Und wenn es nicht ein Einzeltäter war, dann war es eine Geheimdienstoperation und da ist der israelische Geheimdienst ganz klar im Verdacht. Es ist eine eindeutige Stelle im Neuen Testament, dass Jesus zu den Jüngern was anderes gesagt hat als zur breiten Bevölkerung. Der Transhumanismus ist eine antigöttliche Bewegung, wo sich der Mensch selber zum Gott erhebt. Es geht ausschließlich um einen spirituellen Krieg gegen die Menschheit. Alles andere spielt nicht die geringste Rolle. Diese Geheimgesellschaften, wie der Name schon sagt, sind ja geheim und an der obersten Spitze ist es ein rein spiritueller Krieg. Alles andere ist völlig unwichtiger Quatsch.
Ja, ich spreche heute mit Oliver Janich. Er ist zugeschaltet von den Philippinen. Wir haben eine stabile Leitung und wir wollen heute darüber sprechen, welche mächtigen Kreise ein Interesse daran hätten, die Welt umzugestalten und wer etwas damit zu tun haben könnte an der Ermordung von Charlie Kirk. Das ist das Thema Nummer eins der Stunde, der furchtbare Mord, die Hinrichtung auf öffentlicher Bühne. Es gibt unterschiedlichste Theorien. Herzlich willkommen, Oliver Janich.
Grüß dich, Stefan. Danke für die Einladung.
Du hast dich ja in den letzten Tagen seit der Ermordung sehr tief reingetigert in das ganze Thema, hast dich eingelesen, hast viele Videoquellen gewälzt, hast auch schon unterschiedliche Theorien geteilt, wie es gegangen sein könnte. Du gehst ja nicht mehr von der These aus, dass ein wirrer, linksextrem radikalisierter Einzeltäter diesen Präzisionsschuss von rund über 100 Meter Entfernung absetzen konnte. Aber lass uns über die Motivlage sprechen. Die wird in den USA sehr leidenschaftlich diskutiert. Das findet hier in Europa weniger statt. Hier geht es darum, wie haben sie es gemacht? Hier geht es sehr stark darum, wie heftig ist schon die Gewalt im öffentlichen Diskurs, die Spaltung der Gesellschaft, dieses offene Zugehen auf einen Bürgerkrieg, den niemand gewollt hat und vor allem wir nie gewollt haben. Aber was könnte denn die Motivlage sein, außer wenn man jetzt davon weggeht, dass Charlie Kirk ein unbequemer Kopf war, ein Influencer war, ein reichweitenstarker Moderator, dann hätten sie ja auch Tucker Carlson oder Megyn Kelly oder andere oder Steve Bannon aus dem Weg räumen können. Warum denkst du, was ist die Motivlage, dass gerade Charlie Kirk hier zum Ziel mächtiger Kreise geworden sein konnte?
Also der Hauptverdächtige ist in dem Fall wirklich Israel, da kann man nicht drum herum reden. Also es gibt viele Ungereimtheiten, in die Einzelheiten gehen wir heute nicht. Ja, kann man alles bei mir auf Telegram sehen. Und wenn es nicht ein Einzeltäter war, dann war es eine Geheimdienstoperation und da ist der israelische Geheimdienst ganz klar im Verdacht dann und wahrscheinlich auch meistens auf amerikanischem Boden in Zusammenarbeit mit dem CIA. Und die Motivlage ist völlig klar. Charlie Kirk hat sich abgewandt von Israel. Die letzten Nachrichten von Candace Owens sind auch, dass sie das bestätigt hat, dass sie keine Gelder mehr von zionistischen Kreisen angenommen hat. Und da ist er dann implizit drin, dass die ihn quasi nochmal kaufen wollten und wende dich doch nicht ab von uns, was er ganz klar getan hat. Er hat sogar den Einfluss dieser Bevölkerungsgruppe auf die Medien thematisiert in seinem letzten Interview mit Ben Shapiro und war kritisch bei dem 7. Oktober-Ereignis und Epstein hat er deutlich gesagt, wahrscheinlich Mossad, ja, zusammen mit der CIA. Also es ist vollkommen klar und er wollte sich jetzt nicht kaufen lassen. Ja. Also er war insofern gekauft, dass er sowieso aus diesen Kreisen Geldern hatte, aber natürlich nie mit der Vorgabe, du musstest dies oder jenes machen, weil das damals nicht die Themen waren, als er Turning Point USA gegründet hat. Und erst wie diese Themen aufkamen, vor allem jetzt mit dem Abschlachten der Zivilbevölkerung in Gaza in großen Zahlen. Und er ist ja gläubiger Christ, da kann man eigentlich als gläubiger Christ nicht hinschauen, ja, als wirklicher. Und deswegen ist ja auch die Candace Owens da so stark engagiert. Und es ist halt schon seltsam, wenn quasi die zwei Wochen zuvor aus dieser Ecke so ein Druck auf ihn ausgeübt wird, er jemandem gesagt haben soll, laut dem Infowars-Reporter Harrison, wenn ich mich gegen Israel wende, bringen die mich um. Und dann passiert es auch. Ja, also natürlich, es könnte auch ein wirrer Einzeltäter gewesen sein, hat auch ein Motiv, ja, in der Trans-Community links und so weiter. Es gibt die Motive auch, aber in der Regel, wenn man einen Sündenbock hinschiebt, dann strickt man auch eine Story. Also zum Beispiel die Story bei 9/11 war ja auch, die hassen den Westen und deswegen hat Osama Bin Laden da die Towers gesprengt Flugzeuge reinfliegen haben lassen und die kauft ja keiner mehr. Also wenn es eine Geheimdienstoperation war, dann wird immer eine Story drumherum gestrickt und Ich denke, dass gerade ja auch messianische Kreise da mit ihre Finger im Spiel gehabt haben könnten, also im allgemein gesagt die Kabale.
Es ist ja ein gigantisches Signal, was auch Richtung aller Leute, die jetzt Israel kritisieren oder die überhaupt den Einfluss kritisieren, der hier von der Lobby ausgeübt wird. Es ist ja ein ganz klares Signal auch gegen Tucker Carlson, ja, gegen Candace Owens, gegen Donald Trump selbst. Ja. Es wird gezeigt, wenn diese Theorie stimmen sollte, wird er gezeigt, hey, da ist was dran, ja. Und Trump selbst weiß, ob die CIA darin involviert war oder nicht, ja. Und wenn sie nicht involviert war oder auf Druck involviert war, dann weiß er auch, wie der Hase läuft, ja. Und das wird man jetzt auch in den nächsten Monaten, denke ich, sehr schnell sehen, wie die offizielle Politik aussehen wird, in welche Richtung sie gehen wird. Was machen die mit dem angedachten Ausnahmezustand oder den Sondergesetzen? Und ich glaube, es fällt ja uns sehr schwer, wenn sozusagen ein systemkritischer, ein eher dem rechten Spektrum zugeordnete Person hier hingerichtet wird, dass wir dann glauben können, das wäre vielleicht auch eine False-Flag-Operation oder eine getarnte Operation gewesen, wenn wieder ein rechter Terroranschlag ausgekramt wird oder wenn irgendeine Terrorzelle, wie wir haben es ja hinlänglich thematisiert, du auch, sächsische Separatisten, Reichsbürger, das wird dann so aufgebauscht und da sind wir ja schon sensibilisiert. Aber in so einem Fall fällt es uns schwer, weshalb auch die alternativen Medien hier nicht einer Meinung sind und du sagst eben, es gibt eine sehr mächtige Clique, einen sehr mächtigen Kreis. Du hast das Wort Kabale gerade gesagt, ja. Was ist eigentlich die Kabale deiner Forschung nach?
Ja, das ist das Interessante, das habe ich für mein Buch rausgefunden. Das Wort Kabale, also im Englischen Kabal, kommt tatsächlich von Kabbala. Ich kann da mal was vorlesen aus einem sehr zuverlässigen Lexikon, das es schon seit Jahrhunderten gibt. Und es gibt da gar keinen Zweifel daran. Also, das ist das Merriam-Webster-Lexikon, erklärt den Begriff Kabal. Der Begriff lässt sich auf Kabbala zurückzuführen, dem mittelalterlichen lateinischen Namen für die Kabbala. Und dann zum Beispiel wurde das schon sehr früh angewandt auf eine verschwörerische Gruppe von 5 Ministern in die Regierung von England, die da intrigiert haben. Und das heißt, dieser Begriff im 17. Jahrhundert schon, war das ein absolutes Allgemeinwissen, dass die Kabbalisten an einer Verschwörung zimmern. Und zwar kann man das auch noch viel genauer sagen, an welcher Verschwörung. Da habe ich unter anderem ein Zitat von der Israel Forever Foundation. Das ist eine zionistische Lobbygruppe. Die schreibt, wenn es unter den Juden einen Unterschied gab, dann zwischen denen, die passiv auf das Kommen des Messias warteten und denen, die versuchten, das Ende zu erzwingen, indem sie die Sammlung der Verbannten auch ohne göttliches Eingreifen herbeiführen wollten. Ab dem 13. Jahrhundert wurden diejenigen, die das Ende erzwingen wollten, mit den Lehren der Kabbala identifiziert. Also du erinnerst dich ja vielleicht, dass wir, oder weißt ja, dass Schiller auch ein Stück geschrieben hat, Kabale und Liebe. Also das war damals praktisch bekannt, dass Kabbalisten daran arbeiten, ja, die Welt zu ihren Gunsten zu verändern. Und heute weiß das gar keiner mehr. Ja, man kann es nur im Lexikon nachschlagen. Aber auch interessant ist, dass genau diesen Begriff Kabal David Rockefeller in seiner Autobiografie verwendet hat, wo er ein Geständnis macht, ja, dass ihm vorgeworfen wird, dass er zu einer geheimen Kabale gehört. In der deutschen Übersetzung steht da Verschwörung, aber ich habe das Original besorgt und sagt dann auch, ja, und ich bin stolz darauf. Ja. Sagt dann eine Welt, dass wir eine Welt herstellen wollen. Das ist ja genau das, was in der Kabbala auch gewünscht wird. Gehen wir auch noch gleich rein. Und ja, ich glaube nicht, dass der David Rockefeller, bei dem ich nachweise, dass die Rockefeller-Familie schon viel früher mit den Rothschilds zusammengearbeitet haben, was allgemein bekannt ist. Und die Rothschilds sind ja ganz offiziell Freimaurer und Kabbalisten sozusagen. Dazu komme ich gleich. Und dass es dann alles Zufall ist, wenn die sich selbst so bezeichnen, das glaube ich nicht. Das ist aber jetzt nicht der größte Beweis, sondern der größte Beweis ist, dass die Ideologie einfach mit dem übereinstimmt, was auf der Welt passiert.
Vielleicht darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast dieses Zitat gebracht aus der Israel Forever Foundation. Es wird auf den Messias gewartet. Die einen warten passiv und lassen die Dinge eben geschehen. Und wenn er kommt, dann ist er da und es erfüllt sich. Und die anderen versuchen etwas dazu zu tun, ja, dass der Messias kommt. Ich kann mich da noch an die Stelle erinnern, wo Rabbi Schneerson zu Bibi Netanyahu gesagt hat, ja, was hast du denn getan? Jetzt ist der Messias noch immer nicht gekommen. Sozusagen, mach mal was, ja. Was erhofft man sich in der Mystik, dass passiert? Oder was glaubt man denn, was passiert, wenn der Messias kommt? Warum warten alle darauf? Die Erlösung, ja, das weiß man so, aber was kannst du das vielleicht ganz kurz nur umreißen, bevor wir reingehen? Was will die Kabbala? Oder hängt das zusammen?
Ja, das hängt sehr zusammen. Also im Allgemeinen, wenn man so im Internet schaut, Wikipedia und so, dann kommt der Messias und gibt es ein Reich des Friedens und so weiter. Da gehe ich auch noch gleich drauf ein, was eigentlich Frieden bedeutet. Aber es gibt eine okkulte Erwartung, die gar nicht so versteckt ist, weil der weltgrößte Kabbala-Experte, ja, der hat die meistverkauften Bücher über die Kabbala geschrieben, Gershom Scholem, in Deutschland geboren, aber jüdischer Herkunft, der hat das einfach beschrieben. Und dieses Zitat muss ich vorlesen, und da gibt es gar keinen Zweifel daran, dass das so ist. Also, Tikkun Olam ist da der Begriff, also die Reparatur der Welt. Und die Welt ist aber erst repariert, laut Gershom Scholem, wenn die Nichtjuden, die als Esau oder Edom bezeichnet werden, werden jedoch das gegenteilige Schicksal erleiden. Sie erhielten ihr Licht in dieser Welt auf einen Schlag, aber es wird sie allmählich verlassen, bis Israel stark wird und sie vernichtet. Gershom Scholem, The Messianic Idea in Judaism, Seite 40. Das heißt, erst wenn alle anderen Völker vernichtet sind, ist die Welt laut deren Vorstellung repariert. Und das ist natürlich dann schon erschreckend. Und wenn man sich so ansieht, was vorgeht in der Welt, da kommt man dann vielleicht gegen Ende des Gesprächs drauf, geht es ja den anderen Völkern jetzt nicht so gut, ja, aber da kommen wir dann noch tiefer rein. Mhm. Weil die Problematik ist meiner Meinung nach nicht nur die Kabbala selbst, sondern das Alte Testament.
Aber jetzt könnte man sagen, ja, die Kabbala, das gibt es in den Schriften, da gibt es ein paar messianische Radikale, also selbst Wikipedia schreibt ja teilweise von Extremisten, und die sind ja auch unverdächtig, da irgendwelche gegenteiligen Sympathien zu haben. Aber du hast ja in dem Buch Das offene Geheimnis, das ist ja dein vorläufiges Lebenswerk, kann man so sagen, deine Recherchesammlung. Ich habe es ja auch in einer Sendung schon angepriesen, aber nur in der Hinsicht, dass ich sagen muss, ich habe es bis heute ja nicht zu Ende gelesen. Aber es sind ganz viele Zitate und Fundstellen drinnen tatsächlich. Da werden wir heute nur einen Teil dazu bringen. Und da hast du ja auch geschrieben, dass das ganz eng die Kabbala eine Grundlage für die Freimaurerei ist, was ja sehr oft abgestritten wird aus diesen Kreisen, die sagen, ja, wir wollen ja nur die Brüderlichkeit, wir wollen sozusagen uns selbst besser machen und uns erhöhen. Aber du sagst, die Kabbala spielt eine Rolle bei den Freimaurern.
Das ist die Ideologie der Freimaurer. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Dazu lese ich jetzt auch, damit es jeder nachschlagen kann, ein Zitat vor. Und zwar von Albert Pike, der ja der Schöpfer des schottischen Ritus ist, also des modernen schottischen Ritus, und der natürlich Großmeister war in vielen Logen. Der hat 1871 schon in Morals und Dogma geschrieben: Alle wahrhaft dogmatischen Religionen sind aus der Kabbala hervorgegangen und kehren zu ihr zurück. Alles Wissenschaftliche und Erhabene in den religiösen Träumen aller Illuminaten, Jakob Böhne, Swedenborg, St. Martin und anderer, ist der Kabbala entlehnt. Alle freimaurischen Vereinigungen verdanken ihr ihre Geheimnisse und ihre Symbole. Und das ist natürlich ganz, ganz entscheidend, weil da müssen wir nochmal ein extra Interview machen. Unser selbstzensiertes Interview ging auch darum, inwiefern die Freimaurerei verbreitet ist und wie viel Einfluss die haben. Aber jetzt nur ganz, ganz kurz die offensichtlichen Sachen. Roosevelt war Freimaurer, Churchill war Freimaurer, Zweiter Weltkrieg. Viele amerikanische Präsidenten waren Freimaurer. Also das sind mal die ganz offensichtlichen Sachen. Heute ist es ein bisschen schwerer nachzuweisen, wie einflussreich die sind. Da müssen wir eine extra Sendung drüber machen. Aber auf jeden Fall spielen diese Kreise eine Rolle, die B2-Loge und so weiter. Aber niemand, ich weiß nicht, wie viele Bücher du schon über die Freimaurerei gelesen hast, aber In fast keinem dieser Bücher steht drin, dass die Kabbala die Ideologie ist. Und ich habe da mehrere Zitate dazu, sogar von einem Freimaurerlexikon, dass das der Fall ist. Und das ist natürlich dann erschreckend, weil da betrifft es natürlich jetzt nicht nur Israel, also die Gruppen in Israel, die einfach, sagen wir mal, nationalistisch im nationalen Interesse Israels handeln, sondern eben, das ist ja eine weltweite Gruppierung, die in allen Ländern vertreten ist. Und zum Beispiel die Israel-Lobby, die ist ja nachgewiesenermaßen sehr stark in Amerika, das ist ja gar kein Zweifel, APEC und so weiter, das weiß ja jeder. Aber das kann man ja zum Beispiel nicht so einfach nachweisen in jedem Land. Ja. Man merkt es ein bisschen an der Berichterstattung, ja. Aber dass die Freimaurer, zum Beispiel in Frankreich sind die sehr stark. Gibt natürlich unterschiedliche Gruppierungen der Freimaurerei, aber fast jeder verschweigt ja eigentlich, dass die Kabbala deren Ideologie ist.
Also genau das ist ja auch mein Recherchestand, dass wenn man die offizielle Literatur liest, wo sie sich erklären auch, ja, oder wo sie Historiker gestatten, gewisse Einblicke zu geben, dann wird die Kabbala dort tunlichst nicht erwähnt und es werden ja sozusagen die idealistischen nach außen kommunizierten Ziele, die hehren Ziele werden kommuniziert und was auch vollkommen klar ist, ist, dass ja das pyramidal aufgebaut ist und natürlich die unteren Ebenen überhaupt nicht wissen, was sie hier tun. Ja, die nutzen das, um beruflich voranzukommen, um wirtschaftliche Vorteile zu haben, um die guten Connections. Dort werden ja viele Dinge ausgedealt und so. Das findet ja tatsächlich in ganz, ganz vielen Logen in Europa auch statt. Aber natürlich, dass die tatsächliche, dass das moralische Fundament die Kabbala sein soll, das wird überall möglichst unterdrückt. Und das hängt ja auch mit dem Alten Testament zusammen, denn da bist du ja gerade im Buch sehr tief reingegangen. Das wissen wir. Ich will mich heute tatsächlich über Fragen an dich hier dem Thema annähern, denn du sagst, dass das Alte Testament keineswegs eine reine Bibel der Liebe ist, eine reine Kommunikation von Nächstenliebe, sondern dass es dort sehr heftig zugegangen ist, was man nicht weiß. Man weiß heute ja, dass es sehr heftige Stellen beispielsweise im Koran gibt, ja, dass es sehr heftige Stellen auch im Christentum gibt und dass es viele heftige Auseinandersetzungen im Namen des Kreuzes gab. Aber diese Stellen aus dem Alten Testament, die sind zwar auffindbar für denjenigen, der sie lesen will, aber es wird nicht öffentlich darüber diskutiert. Du tust das schon.
Ja, also du hast ja vorher etwas erwähnt, nämlich fundamentalistische Kräfte in Israel. Also fundamentalistisch heißt ja, dass man sich genau daran hält, was in dem Hauptwerk steht, in der Tora. Und das Alte Testament gehört ja bei den Christen eben auch dazu. Und erstmal muss man ja sagen, dass es im Alten Testament um eine Welteroberung geht, grundsätzlich schon. Also es wird ja aus den Texten der Bibel geschlossen, dass am Ende ein Messias aus dem Hause David kommt, der ein Herrscher über die gesamte Welt sein wird. Also insofern ist es nie nur ein israelisches Problem, ja, in Anführungszeichen, also betrifft es nie nur den Staat Israel, weil das ja angelegt ist, dass die ganze Welt beherrscht werden soll. Also spielt es natürlich eine Rolle, also es betrifft nicht nur den Staat Israel und man denkt dann immer, ja, die Kabbala interpretiert da eben Sachen rein, die da nicht drinstehen. In einer gewissen Weise ist die Kabbala harmloser als das Alte Testament. Und da kommen wir jetzt gleich drauf, was. Also die Sachen, die ich jetzt vorlese, die kennt fast keiner deiner Zuschauer. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich sage immer, das ist das meist nicht gelesene Buch der Welt. Also was natürlich viele noch wissen, und da habe ich schon erste Interviews oder Sendungen gemacht, dann habe ich gesagt, der hat alle erst, Jahwe hat alle, ich nenne ihn jetzt Jahwe, wirst gleich sehen, warum, alle Erstgeborenen in Ägypten getötet, ja, töten lassen. Und dann kommt da so Gegenrede, relativ schwach, ja, der wusste vielleicht, was aus denen wird und dass sie alle böse sind. Das ist ja schon absoluter Quatsch, ja, dass jedes Kind, erstgeborene Kind in Ägypten böse sein soll. Aber jetzt komme ich mit Zitaten, die sind so eindeutig, dass mir da keiner etwas widerlegen kann. Und ich bitte um Verzeihung, wenn ich jetzt ein paar Zitate vorlese und relativ lange rede, aber man muss sich das wirklich alles mal anschauen. Außer du willst dazwischen fragen.
Leg los.
Okay, also. Jahwe fordert mehrfach dazu auf, Kinder zu töten. 5. Mose 20, 16, 17. Aber in den Städten dieser Völker, die der Herr dein Gott dir zum Erbteil gegeben haben, zum Erbteil geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern du sollst an ihnen den Bann vollstrecken. Und dann zählt er die Völker auf. 1. Samuel 15,3. So zieh nun hin und schlag die Amalekiter und vollstrecke den Bann an ihnen und verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Trampeltiere und Esel. Das ist übrigens die Stelle, oder Amalek ist das, worauf Netanyahu extra in Bezug auf die Palästinenser hingewiesen hat. Ja, denkt an Amalek. Und da steht explizit drin, dass Kinder und Säuglinge getötet werden sollen. Was genau das ist, was in Gaza passiert? Weiter. Josua 6,21. Und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes, an Mann und Frau, Jung und Alt, Rind, Schaf und Esel. Hesekiel 9,6. Er schlagt Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen, dass sie vertilgt werden. Aber von denen, die das Zeichen an sich haben, die wurden da verschont, sollt ihr keinen anrühren. Und fangt an bei meinem Heiligtum. Da geht es übrigens um Jerusalem selbst. Ja, sind erstmal die Stellen, die Kinder betreffen, also alle. Ich weiß gar nicht, ob ich die nächste vorlesen soll. Das ist die schrecklichste Stelle meiner Meinung nach. Aber vielleicht sollte man sie sich wirklich mal zu Gemüte führen. Also YouTube, ja, falls die uns zensieren wollen, das ist ein Zitat aus der Bibel. Hesekiel 39, 18, Hoffnung für alle Übersetzung. Ja, fresst das Fleisch von kampferprobten Soldaten und trinkt das Blut von mächtigen Herrschern. Sie werden alle geschlachtet wie Opfertiere, wie Schafböcke, Lämmer und Ziegenböcke, wie Stiere und gemästete Rinder aus Baschan. Fresst euch satt an ihrem Fett, berauscht euch am Blut der Opfer, die ich für euch geschlachtet habe. Hier ist von Menschen die Rede. Also nicht sehr freundlich, würde ich sagen. Und also Kannibalismus wird da quasi ja,
Aber
vorgeschrieben.
könnte das nicht einfach eine veraltete Sprache sein oder dass man sinnbildlich darüber spricht und sagt, ja, das steht halt, das wurde vor 2000 Jahren aufgeschrieben und man hat halt eindringliche Worte für diesen Kampf, der ja getobt hat, einfach verwendet.
Könnte man also erstens mal behaupten ja die Bibelanhänger, nenne ich es jetzt mal, dass es alles von Gott herabgesendet wurde, die Worte in der Bibel, ja, und dass das alles so stimmt, wie es da drin steht. Also
Ja
sowohl
gut,
die Christen.
dann ist es ja eben so, dass eben dieser Gott nicht nur die Nächstenliebe gepredigt hat. Ja, das ist ja ganz klar. Ja, also das geben ja die Zitate dann nicht her, weil jetzt an den christlichen Gott gewandt, Jesus Christus hat die Nächstenliebe gepredigt, hat die Backe hingehalten sozusagen und hat die Gewalt abgelehnt und er wurde, glaube ich, nur einmal zornig und das war, als er die Wechsler aus dem Tempel gejagt hat. Und solche Aussagen findet man bei Jesus beispielsweise ja ganz klar nicht. Und diese Aussagen sind natürlich sehr heftig, aber du sagst, sie haben gewisse Aktualität.
Ja, na, ich möchte noch mehr Zitate erst geben, die damit zusammenhängen, was du gerade gesagt hast, ob das nur Rhetorik war.
Ja.
Wir haben ganz konkrete Dinge da drin und die sind nicht mehr, da kann man nicht mehr von Rhetorik reden. Zum Beispiel im vierten Buch Mose 31, 17 bis 18 und dann Vers 32, nur damit die Leute das finden, werden ganz konkrete Dinge genannt, die nicht rhetorisch gemeint werden. Gemeint sein können, und ich lese das jetzt vor. So, tötet nun alle männlichen Kinder und alle Frauen, die schon einen Mann erkannt und bei ihm gelegen haben. Aber alle weiblichen Kinder, die noch keinen Mann erkannt und bei ihm gelegen haben, lasst für euch am Leben. Also es ist ein ganz konkreter Auftrag, nur die Jungfrauen am Leben zu halten. Und jetzt kommt es noch viel besser. Es wird dann genau aufgezählt, wie die Beute verteilt wird. Und die Hälfte, die denen, also das ist an die Israeliten gerichtet, und die Hälfte, die denen gehörte, die in den Kampf gezogen waren, betrug 7.500 Schafe. Davon war die Abgabe für den Herrn 675 Schafe. Der hat nämlich Provision bekommen. Desgleichen 36.000 Rinder, davon waren Abgabe an den Herrn 72. Desgleichen 30.500 Esel, davon waren Abgabe für den Herrn, für Jahwe, ja, steht da, 61. Desgleichen 16.000 Menschen, davon waren Abgabe für den Herrn, Jahwe, 32. Das ist eine ganz konkrete Rechnung und Jahwe kriegt also 32 Jungfrauen. Das ist nicht mehr, da kann man nicht mehr sagen, das ist metaphorisch gemeint, das wird vorgerechnet. Was macht Jahwe mit 32 Jungfrauen? Und was macht überhaupt ein nicht physisches Wesen mit 32 Jungfrauen? Und ja, da kommen wir auch noch gleich drauf. Vielleicht, ja, soll man das jetzt machen, was Frieden im Alten Testament meint?
Das wäre natürlich angesichts dieser Zitate spannend, aber ich kann es mir vorstellen, dass man sozusagen einen Frieden diktiert, so wie zu mir das mal ein Manager gesagt hat, es wäre naiv zu glauben, dass die Menschheit im Frieden leben könnte. Es herrscht sozusagen immer das Recht derjenigen, die sich durchgesetzt haben und die diktieren dann einen Frieden und je gerechter und guter das Ganze dann ist, desto länger lassen es sich die Völker gefallen. Also ja, angesichts der Weltlage ist es natürlich ein frommer Wunsch, vom allgemeinen Weltfrieden zu sprechen. Aber ich denke, dass das Ziel des Friedens sollte immer sein, einen gerechten Frieden zu bekommen. Denn wie wir wissen, auch aus dem Ersten Weltkrieg beispielsweise, ein ungerechter Friede ist ja nur der Grundstein für einen nächsten Unfrieden, nennen wir es mal so. Aber ja, was bedeutet Frieden im Alten Testament? Du wirst sicher da jetzt noch einige Zitate bringen, die uns alle aus dem Konzept bringen.
Ja, weil also es wird ja ständig von Weltfrieden geredet, du hast es schon angedeutet, und was zumindest im Alten Testament Frieden bedeutet, das ist nicht zu unterschätzen, dieses Detail. Und zwar, wenn du dich einer Stadt näherst, um gegen sie zu kämpfen, dann sollst du ihr zunächst Frieden anbieten. Also das 5. Buch Mose 20,10 bis 18. Und es soll geschehen, wenn sie dir friedlich antwortet, die Stadt, und dir öffnet, dann soll alles Volk, das sich darin befindet, dir zur Zwangsarbeit unterworfen werden und dir dienen. Das heißt, Weltfriede, also Friede bedeutet Unterwerfung. Und man darf da nicht vergessen, das sind alles Angriffskriege, die die Israeliten da führen. Niemand hat die angegriffen, ja. Sogar, da gehe ich in meinem Buch noch drauf ein, die Gefangenschaft in Ägypten ist historisch zweifelhaft, ja, aber es würde jetzt zu weit wegführen. Also die haben absolut niemanden angegriffen, also wurden von niemandem angegriffen. Und da geht es auch speziell darum, dass man in weit entfernte Städte geht. Ja, also die nächstgestädten soll, die Städte, die in der Nähe sind, soll man sofort platt machen. Und nur denen, die weiter weg sind, dann denen bietet man einen Frieden an. Und das heißt völlige Unterwerfung, weil sie eben wussten, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein, dass Jahwe sozusagen eine Geheimwaffe hatte. Und der Deal sah dann eben so aus: entweder unterwerft euch, oder ihr werdet platt gemacht. Und da wurden dann alle Männer getötet und also an dieser Stelle, und dann durften dann die Frauen und Kinder durften dann beschlagnahmt werden, sozusagen von den Israeliten. Und ja, das ist natürlich noch länger. Und ja, jetzt kommen wir dann zum Kontroversesten. Ich weiß nicht, ob du eine Zwischenfrage hast, bevor wir zu dem kontroversesten Teil des Interviews kommen.
Ja, also ich denke, dass es jetzt schon sehr kontrovers war. Ich bekomme sicher wieder viele Zuschriften, auch von Menschen, denen das Alte Testament und das Christentum am Herzen liegt und die natürlich sagen werden, dass das alles überinterpretiert wird, ja, dass das eben historische Schriften sind. Aber dazu kommen wir ja dann noch im Verlauf. Also dieses Interview wird nicht enden, bevor ich dich dann natürlich frage, was hat das heute überhaupt für Auswirkungen? Ich muss sagen, in den Sendungen, die ich beispielsweise über den Gaza-Krieg gemacht habe und zur Groß-Israel-Idee und zur Groß-Israel-Strategie, die ja jetzt sichtbar vor unseren Augen in Erscheinung tritt, dass wir da auch Ausschnitte gezeigt haben aus dem Mainstream-Fernsehen, wo israelische Soldaten ganz offen sagen, ja, wir glauben an die alten Lehren, wir glauben an das Alte Testament, wir glauben an die Groß-Israel-Verheißung und wir gehen dort auch rein, so wie wir das immer getan haben, seit Tausenden von Jahren, und die berufen sich ja in ihrer Brutalität darauf. Es gibt ja diese furchtbaren Videos in den sozialen Medien, wo israelische Soldaten sagen, ich suche jetzt in diesem Haus gerade die Kinder, ich habe erst zwei heute erledigt, und wo es dann darum geht, sozusagen alle abzumetzeln. Auf der anderen Seite passieren diese Verbrechen natürlich genauso. Also man darf es überhaupt jetzt nicht relativieren. Es geht ja nicht darum, zu sagen, dass nur die israelische Armee solche Verbrechen begeht, sondern ganz klar, den 7. Oktober haben wir alle gesehen. Hier ging es gegen Zivilisten. Auch die Terroranschläge, die Terrorattacken, da geht es auch immer gegen Zivilisten, gegen Ungläubige und in unseren Augen natürlich unschuldige Menschen. Das eine hat mit dem anderen aber nichts zu tun, sondern heute wollen wir uns eben mit Einstieg Kabbala und sind jetzt im Alten Testament. Also ja, ich nehme an, recht viel schlimmer kann es nicht mehr werden, aber Oliver Janich setzt bekanntlich immer noch eins drauf. Was kommt jetzt noch?
Es wird tatsächlich noch schlimmer, und vielleicht an dieser Stelle, damit jetzt nicht die Christen abschalten. Ich rette das Christentum am Ende, gegen Ende des Gesprächs, weil ich sage, dass Jesus genau gegen diese Sachen gekämpft hat. Das kommt aber am Schluss. Ja.
Das ist ja auch der Untertitel deines Buches, ja. Also bei deinem Buchuntertitel steht ja auch die Revolution von Jesus Christus gegen die Bruderschaft, ja. Also genau. Du hast ja auch die Revolution von Jesus Christus, was ja glauben lässt, schon mal aufgrund des Untertitels, dass es hier eben hier zu einem Kampf gekommen ist, ja.
Genau, also er hat genau gegen diese Dinge gekämpft, aber da gehen wir noch genauer rein, weil jetzt wird es wirklich schrecklich. Jetzt gibt es nichts mehr, was irgendjemand leugnen kann. Und das ist eine Stelle, die kennt garantiert niemand, außer die Leser meines Buches. Und ich habe auch versucht herauszufinden, wer darüber geschrieben hat. Ich habe niemanden gefunden. Und natürlich wird es irgendeinen geben, der darüber gesprochen und geschrieben hat. Aber von den Größeren, die überhaupt über das Thema sprechen, ich habe über 100 Bücher darüber gelesen. Ich habe das nirgends gefunden. Und ich hoffe auch, ihr blendet das ein, weil dieses Zitat ist ein Geständnis von Jahwe. Und zwar Hesekiel 20:26 in der Übersetzung Hoffnung für alle. Ich ließ sogar zu, dass sie ihre ältesten Söhne als Opfer verbrannten und sich auf solch schlimme Weise verunreinigten. Dadurch sollten sie erschrecken und erkennen, dass ich der Herr, also ich Jahwe bin. An dieser Stelle gesteht Jahwe also, dass er Menschenopfer verlangt hat. Und zwar zu einem Zweck, nämlich dass sie erschrecken und erkennen, wer er ist. In diesem Zusammenhang ist auch interessant, dass er früher offensichtlich Baal hieß, denn in Hosea 2,16 heißt es, als dann spricht der Herr, Jahwe, wirst du mich heißen mein Mann und mich nicht mehr mein Baal heißen. Da gibt es ja auch eine Kontroverse, ob Baal wirklich der Gott war, dem Menschen geopfert wurden, aber zumindest ist es schon mal ein Hinweis. Und in dem Zusammenhang auch sehr wichtig ist, dass es Theologen gibt, die der Ansicht sind, dass Molech, das kennen wir, dieses Opfer an Molech, Menschenopfer an Molech, kein Gott, sondern ein Ritual war. Und selbst Shabbat Lubavitch spricht davon in einem Artikel auf deren Webseite. Im gesamten Tanach gibt es viele Hinweise auf einen Ritus namens Molech, bei dem Kinder durchs Feuer geschleudert wurden und viele Warnungen von Gott, dies nicht zu tun. Wir haben aber gerade gehört, dass Gott, also Jahwe muss man ihn wirklich nennen, weil das ist für mich nicht Gott, werde ich auch gleich erklären, hat das zugelassen und hat dann plötzlich seine Meinung geändert. Aber ich meine, welcher Gott fängt denn überhaupt an, sich Menschen opfern zu lassen? Jetzt ist die große Frage ja, hat er diese Praxis wirklich geändert? Also im Alten Testament ist jetzt kein Hinweis darauf, dass er selber das dann nach dieser Stelle doch mal verlangt hätte, dass Menschen doch ins Feuer geschmissen werden. Aber es wurden ja die ganzen Kinder geopfert. Also das ist ja, wenn ich die Kinder des Gegners töte, die sind ja auch unschuldig, dann ist es ja eine Art Menschenopfer. Aber das Krasseste ist dann noch, er hat diese Praxis auf jeden Fall für die Israeliten beendet, aber um einen Preis. 4. Mose 18, Jahwe zu Aaron, dem Bruder von Moses. Alle lebenden Wesen, die den Mutterschoß durchbrechen und diese dem Herrn darbringen, Mensch und Vieh gehören dir. Also Aaron, du musst aber den Erstgeborenen bei den Menschen auslösen und ebenso musst du auch die erstgeborenen Tiere bei unreinem Vieh auslösen. Du sollst sie auslösen, sobald sie einen Monat alt sind, nach dem Schätzwert mit 5 Schekel Silber, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, das sind 20 Gera. Das heißt, die erstgeborenen Tiere mussten ausgelöst werden und die erstgeborenen Menschen. Es ist an dieser Stelle nicht klar, wie Menschen ausgelöst werden sollen. Nochmal der Hinweis, 2. Mose 34, Vers 19. Alle erstgeborenen Söhne gehören mir, auch alle männliche Erstgeburt unter deinem Vieh, sei es Rind oder ein Schaf. Da gibt es nichts zu vertun. Alle erstgeborenen Söhne gehören ihm, müssen aber ausgelöst werden. Und zwar mit Geld, was ja schon mal sehr seltsam ist für eine nicht physische Erscheinung. So, und das ist meine Interpretation der Beschneidung. Die Beschneidung ist ein Ersatz für das Menschenopfer. Da ist auch, glaube ich, noch niemand drauf gekommen. Aber wir haben hier 2. Mose 4. Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm Jahwe entgegen und wollte ihn töten. Kam ihm entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipora einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und berührte damit seine Scham und sprach, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber Blutbräutigam um der Beschneidung willen. Also als Ersatz für die Ermordung von Moses eine Beschneidung. Und jetzt wird es noch etwas deutlicher. 1. Mose 17. Ein Unbeschnittener aber, der nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Meinen Bund hat er gebrochen. Du hast also nur die Wahl zwischen Beschneidung, und das ist ja am Kind, oder umbringen. Also offensichtlich ist die Beschneidung ein Opfer, ein Ersatz für dieses Blutopfer, weil ja nur die Wahl bleibt, die Vorwahl zu opfern oder getötet zu werden. Ja, allein über solche Dinge sprechen zu müssen, ist natürlich schon widerlich, aber das steht leider so im Alten Testament. Also eindeutiger geht es nicht mehr. Er hat mal Menschenopfer verlangt, ob es eingestellt wurde oder nicht, kann man jetzt debattieren. Aber wie gesagt, Kinder abzuschlachten, auch beim Gegner, ist ja eine Art Menschenopfer. Und da habe ich noch keinen Theologen. Ich bin gerne bereit, mit jedem zu diskutieren, aber wie man diese Stelle erklären soll.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Oder was fällt dir dazu ein?
Ja, es ist so, dass, also mit dem Thema habe ich mich natürlich noch nicht beschäftigt, weil ich denke, dass es in den Religionen intime, mystische Traditionen und Erzählungen gibt, die auch den Religionen vorbehalten sind, selbst zu praktizieren und zu bestimmen. Aber du hast es ja aus einem anderen Grund hier zitiert und dir auch scheinbar ja auch vorbereitet für dieses Gespräch, weil du ja diese Menschenopfertheorie darlegen möchtest, weil du sagst, ja, Gott Jahwe verlangte Menschenopfer, er wollte damit sein eigenes Volk erschrecken, wollte ihnen sozusagen die Stellung zeigen, dass er furchtbar sein kann. Das hast du ja an vielen Zitaten hier gezeigt. Ich habe ja auch dazu schon geforscht, aber noch nicht publiziert dazu, dass ja es ganz schreckliche Stellen da drinnen gibt, die eben gewaltverherrlichend, kriegverherrlichend, todverherrlichend sind. Aber ich habe auch eben gefunden, dass es immer wieder sehr stark argumentiert wird, ja, das sind die alten Stellen und legt mal nicht alles so auf die Waagschale. Dazu kommen wir, wie gesagt, noch. Aber du hast ja das jetzt eben zitiert aus dem Zusammenhang, dass es beweisen soll, dass Menschenopfer gefordert wurden und dass es einen Ausweg gab, den du jetzt eben kurz hier als These in den Raum gestellt hast. Bin gespannt, ob sich hier eben Theologen melden oder auch Religionsforschende, die hier eine andere Ansicht vertreten. Ich habe übrigens dazu auch schon andere Theorien gelesen, aber das würde jetzt zu weit führen. Also ja, ich denke, diese.
Also wenn du willst, mir fällt überhaupt keine Theorie ein, die das irgendwie entschuldigen kann, ja, diese Stellen. Oder meinst du nicht?
Na, ich habe jetzt zu diesen religiösen Kulten wie etwa Beschneidung oder so, da habe ich schon andere Theorien gehört, aber es gibt
Ach
aus
so,
meiner
ja,
Sicht auch keine
zum Zweck, ja.
Entschuldigungen, Entschuldigung hin oder her. Ich denke, es sollte jede Religion in historischen Texten Stellen stehen haben dürfen, die genauso grausam sind für unsere heutigen Ohren, wie sie unverständlich sind. Die Frage ist für mich immer, was hat das für Auswirkungen auf heute? Und das war ja auch der Einstieg und da kommen wir jetzt auch gleich wieder dazu. Für mich ist ganz klar als Journalist, dass ich weiß, dass es vermintes Gebiet ist, dass man nicht darüber sprechen soll, dass uns sofort wieder vorgeworfen wird, Antisemitismus, dass uns sofort wieder vorgeworfen wird, ja, wir repetieren hier eine jahrhundertealte Verschwörungserzählung von einer angeblichen Weltherrschaftstheorie. Aber das sind die Zitate aus dem Alten Testament und ich denke, der Zuschauer ist mündig genug. Also wir senden ja heute nicht im Zwangsgebührenfernsehen, wo den Leuten was in der Glotze vorgesetzt wird, sondern wir haben ja mündige Medienkonsumenten und die fordere ich an dieser Stelle auch auf. Wir haben ja die Zitate auch jetzt eingeblendet. forscht selbst nach, nehmt das Alte Testament zur Hand, gebt das im Netz ein und ihr findet dazu diese Stellen. Und ich habe das ja auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch getan. Und das sind Zitate, über die man eben nicht berichten soll, wo einem gedroht wird, wenn du darüber berichtest, dann bekommst du große Probleme. Das wissen wir, das haben wir auch im Vorfeld dieses Interviews thematisiert. Aber es gehört eben mal zum gesamten Bild dazu, dass man das auch mal kennt. Ja? Und an der Stelle... Also, kann ich ja eben auch an das Buch von Oliver Janik verweisen, weil wir werden jetzt nicht noch 2 Stunden lang Zitate vorlesen, aber in dem Buch kommt es ja noch viel umfangreicher heraus, eben auch mit den genannten Quellen dazu.
Ja, und also was man eben dazu sagen muss, das betrifft ja jetzt nicht nur die alttestamentarische Religion, sondern eben auch die christliche. Also alle abrahamitischen Religionen, das heißt die großen Weltreligionen, beten ein Wesen an, das nachweislich Menschenopfer verlangt hat. Und dann schau dir jetzt mal die Welt an. Jeder Krieg ist ein Menschenopfer. Ist es jetzt ein Zufall? Natürlich, die Gläubigen dieser Religionen wissen davon nichts. Aber mein Buch heißt Das offene Geheimnis, weil es eigentlich jeder nachlesen kann. Also in welchem Zustand ist die Welt? Und dann haben wir hier ein Wesen, und ich habe schon angedeutet, offensichtlich ein physisches Wesen. Weil was macht ein nicht physisches Wesen mit Vieh und Geld? Es ist offensichtlich ein physisches Wesen, das hier angebetet wird. Und wie gesagt, ich werde es ja gleich noch retten, weil Jesus genau dagegen kämpft hat. Das werde ich auch ziemlich deutlich zeigen. Aber ich möchte auch noch, weil sonst die hätte ich beinahe vergessen, die Stelle, im Buch Richter 11 opfert Jephtha seine eigene Tochter. Also das kommt auch nach dieser Stelle noch vor. So, und jetzt eben die gute Nachricht, weiß nicht, ob wir darauf schon kommen, dass eben Jesus abgestritten hat, dass das sein Vater ist.
Darauf würde ich gerne jetzt hinkommen, weil was für mich natürlich schon ganz klar ist, du hast das Wort Amalek angesprochen. Ich habe auch so meine Erfahrungen mit diesem Begriff, und dieser Begriff zieht sich ja immer wieder auch durch die Geschichte. Und die Amalekiter waren ja die Feinde des Volkes Israels. Und sie haben sich nicht selbst so genannt, sondern sie wurden so benannt. Ja, und das steht ja eben schon in diesen sehr alten Schriften im Alten Testament selbst. Du hast die entscheidende Stelle auch vorgelesen. Und dann gibt es ja auch die Erzählungen, dass schon der Kaiser Wilhelm, das hat Thorsten Schulte thematisiert auch, ja, dass der schon als Amalek bezeichnet wurde und überhaupt nicht gewusst hat, warum. Ja, also er hat sich ja hier keiner Schuld selbst, er war sich selbst keiner Schuld bewusst, aber er wurde als Amalek bezeichnet. Und auch in der Gegenwart eben, du hast die Ägypter angesprochen, du hast die Palästinenser angesprochen, den Krieg in Gaza, die entsprechenden Äußerungen der israelischen Minister, ständig wird Amalek in den Mund genommen. Das bedeutet, sie beziehen sich ja schon sehr stark auf diese alten Begriffe und kennen vermutlich auch diese entsprechenden Stellen. Ich kenne jetzt diese Zitate im Zusammenhang abgeändert, verändert, abgemildert, modernisiert, beispielsweise von der Chabad Lubavitch, ja, dieser großen, auch laut offiziellen Quellen messianischen Sekte, die aber sehr viel Einfluss hat auf der ganzen Welt und die ganz offen mit ihrer Endzeitstimmung umgehen und erstaunlicherweise dann doch wieder Zugang haben zu Donald Trump und anderen mächtigen Leuten. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Gehen wir dann jetzt mal...
Kann ich dann 2 Sachen in Bezug auf Deutschland sagen. Du hast es schon gesagt, von diesen Kreisen wurde Deutschland schon als Amalek bezeichnet. Da war von den Nazis weit und breit nichts zu sehen.
Ja, Kaiser Wilhelm, genau, zeitliche Einordnung, da gab es keine Nationalsozialisten und keine NSDAP. Ja.
Mhm. Genau. Und in dem Zusammenhang, bei diesem Thema muss man ja ganz vorsichtig sein, aber bei diesem Thema ist auch interessant, dass der damalige Hauptmann von Chabad Lubavitch, Nerson, rausgeholt wurde von einem, jetzt wusste ich nicht, dass wir auf das Thema kommen, aber der wurde...
Ich will es auch gar nicht zu sehr vertiefen, weil es, wie du sagst, natürlich eine heikle Sache ist, aber es kommt immer wieder vor. Ja? Also das sollte man auch aufmerksam beobachten. Das kommt ja dann, die Frage, sie brennt mir ja schon seit Minute 2 auf den Lippen, was hat es heute für Auswirkungen, diese historischen Schriften? Aber wir schieben das noch weiter nach hinten, weil eine andere wichtige Frage ist ja eben, wie du gesagt hast, Jesus Christus. Ja. Was war seine Meinung dazu? Oder wie hat er sich positioniert?
Also er hat ja zu Vertretern dieser Gruppe, dieser Bevölkerungsgruppe, steht ganz eindeutig drin, Johannes 8, 31 und dann 44. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Also es hat er zu den Israeliten gesagt. Nicht zu einer ausgewählten Gruppe von Pharisäern, was er an einer anderen Stelle macht. Was viele auch nicht wissen, ist, dass der Talmud die Schriftsammlung der Pharisäer ist. Was Jesus über die Pharisäer sagt, das kann jeder selber nachprüfen. Aber das wissen auch viele nicht. Ja? Also das war eine mündliche Tradition der Pharisäer und das wurde dann niedergeschrieben im Talmud, aber Talmud wären noch mal 5 Sendungen.
Aber
Dann
die Stelle
Markus.
ist jetzt vom Neuen Testament, die du natürlich
Bitte?
genannt hast, ja? Diese Stelle ist jetzt vom Neuen Testament, die du gerade
Genau.
vorgelesen hast, ja?
Und dann Markus 12, 35 bis 37. Als Jesus im Tempel lehrte, stellte er die Frage, wie können die Schriftgelehrten behaupten, der Christus sei der Sohn Davids? David selbst hat doch, geleitet vom Heiligen Geist, gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde und deine Füße lege. Wenn David den Christus also Herr nennt, wie kann er dann Davids Sohn sein? Hat Jesus ganz klar abgelehnt, dass er Davids Sohn ist und damit der Messias aus dem Hause David. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Jesus Jahwe nicht als seinen Vater ansieht, ist Matthäus 7, 9, 10. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinen Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot einen Stein biete, oder der ihm, wenn er ihn bittet, um einen Fisch eine Schlange biete? Im Alten Testament, im 4. Mose 21, 5 bis 6, da beklagen sich die Israeliten, dass sie hungrig sind und Jahwe schickt als Antwort Schlangen. Dann vielleicht noch ganz kurz, das wissen natürlich viele Christen. Jesus hat ja die Kinder gesegnet und gesagt, dass für jeden, der ihnen etwas antut, besser wäre, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in der Tiefe des Meeres versenkt würde. Ja? Also eine ganz andere Einstellung gegenüber Kindern als im Alten Testament. Und da möchte ich vielleicht, ja, da lasse ich dich erstmal einwenden, was man dagegen einwenden könnte.
Dagegen gibt es, denke ich, nichts einzuwenden. Ich weiß natürlich, ich kenne noch nicht die Fragen, die mich erreichen werden nach der Sendung, vermutlich von Leuten genau zur Stellung von Jesus in dieser Angelegenheit. Aber ich würde da jetzt.
Ich nehme es vorweg, was du dann hören wirst, weil ich das ja auch höre. Es gibt ja ganz eindeutige Stellen im Neuen Testament, die sich aufs Alte Testament beziehen. Und da muss man halt schauen, wer schreibt denn die Evangelien? Das waren ja Israeliten, 30 bis 70 Jahre nach seinem Tod, das waren ja Israeliten, die ihre Mitisraeliten überzeugen wollten, dass Jesus ihr Messias ist. Also heute die messianischen Juden zum Beispiel, die glauben ja an Jesus Christus, weil die auch sagen, ja, das ist ja genau das, was vorausgesagt wurde. Und da gibt es unendlich viele Stellen, sehr viele Stellen, wo es einen echten Bezug zum Alten Testament gibt. Aber die Sachen, die ich gerade vorgelesen habe, widersprechen dem ja. Jetzt kann man dann als Argument bringen, ja, du suchst dir das raus, was dir gut passt. Der Witz ist, also zum Beispiel in den Apokryphen, im Thomas-Evangelium zum Beispiel, da kommt das alles nicht vor, ja, mit Messias-Erwartung und so weiter. Also die Sachen, die aus dem Alten Testament kommen, kommen da nicht vor und ist meiner Meinung nach das Älteste. Aber jetzt mein Argument. Ich sage, wenn selbst in dem von den Israeliten geschriebenen Evangelien noch diese Stellen übrig sind, die darauf hindeuten, dass das eben nicht derselbe Gott ist, dann sind die Stellen natürlich wertvoller als diejenigen, die so hingedreht wurden, dass sie sich aufs Alte Testament beziehen. Das ist ja logisch. Das hat quasi die Zensur überlebt. Und Petrus zum Beispiel war ein Rabbinerschüler, Paulus war ein Rabbinerschüler. Also da gibt es ja diese These, dass quasi das Christentum erfunden wurde, um sozusagen den alttestamentarischen Glauben auf der ganzen Welt zu verbreiten. Und viele Rabbiner sagen das auch. Also nicht, dass es erfunden wurde, aber sagen ja, wir sind dankbar ums Christentum, weil das ja die alttestamentarische Lehre auf der ganzen Welt verbreitet. Nur ich argumentiere, mein Buch in Wirklichkeit hat da ja was ganz anderes gelehrt, und da kommen wir jetzt auch noch gleich drauf. Und also das wäre meine Antwort auf das, was du da bekommen wirst. Ich diskutiere aber auch gerne mit jedem Theologen darüber, aber das ist klar, die würden mir dann die ganzen Zitate hoch um die Ohren hauen, die sich aufs Alte Testament beziehen. Aber da sage ich, ja, das ist ja von denen 30 Jahre später geschrieben worden, um die Israeliten davon zu überzeugen, sich zu Jesus zu bekennen.
Ja.
Ja,
Aber aus deiner
dann.
These, was glaubst du, was aus deiner These, was hat Jesus tatsächlich gelehrt?
Ja, also das ist ja eins, das große Geheimnis, ja, das ich nur im Buch verrate, aber auch bald in dem Video. Ich weiß, die Leute hassen das immer, wenn ich das sage, aber ich hasse es, wenn mir jemand einen guten Film, das Ende von einem Film verrät. Ja, ich mag das nicht. Und deswegen möchte ich, dass möglichst viele noch, bevor ich es öffentlich verrate, was das genaue Geheimnis ist, ja, dass sie die Spannung erhalten. Aber ungefähr kann ich dir schon sagen, Jesus war auch völlig eindeutig. War selbst der Gründer einer Mysterienschule. Und hier muss ich die Zitate wieder vorlesen, damit mir das keiner bestreitet. Matthäus 13, 11. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches des Himmels zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Seine Jünger fragen ihn, warum er dem breiten Volk was anderes erzählt als ihnen. Und das Wort, das dort für Geheimnisse verwendet wird, Mysteria, ist eindeutig definiert, zum Beispiel Tyers griechisch-englisch Lexikon des Neuen Testaments, erstmal 1989 veröffentlicht, definiert Mysteria, religiöse Geheimnisse, die nur den Eingeweihten anvertraut sind. Also es ist eine eindeutige Stelle im Neuen Testament, dass Jesus zu den Jüngern was anderes gesagt hat als zur breiten Bevölkerung. Zu denen hat er, da habe ich, das führe ich noch im Buch aus, zu denen hat er in Parabeln, in Gleichnissen geredet. Und ich analysiere die Gleichnisse und daraus leite ich die Mysterienschule ab, die er gelehrt hat. Aber grob gesagt ist es die Lehre, wie du eine individuelle Verbindung zu Gott herstellen kannst, eben keine Kirche gründen. Er hat eindeutig gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Königreich Gottes ist in uns allen. Das bestreitet auch niemand. Also es geht nicht um ein weltliches Reich, sondern um ein inneres Reich, beziehungsweise, wie ich das dann interpretiere, um die spirituelle Welt. Und er hat gelehrt, wie man sich mit dieser spirituellen Welt verbinden kann. Und das habe ich abgeglichen mit Dingen, die heute gelehrt werden. Ich habe es auch abgeglichen mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Quantenphysik. Und er hat das gelehrt, was man heute durch bestimmte Experimente beweisen kann. Also es ging ihm nicht darum, es ging ihm darum, und das ist ja sogar, sagen wir mal, in der Theologie offen bekannt, dass er Schluss gemacht hat mit diesen ganzen Regeln, 613, glaube ich, mit was aus dem Alten Testament. Es ist ja bekannt, dass er damit Schluss gemacht hat. Ja. Diese Regeln, die gelten alle nicht mehr, sondern es gibt dieses eine Gebot, das ist das Gebot der Nächstenliebe. Das ist ja sozusagen offiziell. Aber alleine daraus müsst ihr schon schließen, okay, aber wenn dass die Regeln aus dem Alten Testament waren, hat er sich dann gegen Gott gewandt? Nein, sein Vater war der tatsächliche Gott. Er hat sich gegen Jahwe gewandt. Und ja, das kann man theologisch ausdiskutieren, aber es ist ja völlig klar, dass die Botschaft im Neuen Testament eine andere ist als im Alten. Und meiner Meinung nach hat er ganz klar erkannt, dass Jahwe nicht sein Vater, sondern Gott sein Vater ist.
Ich nehme mal an, ich wage mal die Prognose, dass dieser seit Jahrhunderten andauernde Streit, in den du ja jetzt auch eingestiegen bist, mit den Deutungen, dass der noch einige Jahrhunderte andauern wird. Aber tatsächlich ist es eine Theorie, die uns ja auch auf eine Spur bringen soll, wie heute diese geistige Auseinandersetzung aussehen könnte. Du hast ja gesagt, Jesus gründete auch eine Mysterienschule. Beinhaltet ja, es gab schon entsprechende Schulen, es gab Denkfabriken und es gab ja auch natürlich in dieser Zeit schon Geheimgesellschaften, weil sonst hätte ja gemäß deinem Buch Jesus Christus keine Revolution gegen eine Bruderschaft antreten sollen müssen. Du hast auch gesagt, er war gegen das irdische Reich, aber der Vatikan in seinem Namen hat ja ein irdisches Reich hier errichtet. Die Päpste waren über Jahrhunderte einflussreicher wie jeder König, jeder Fürst. Aber im alten Rom gab es ja auch schon diese Kräfte, die gewirkt haben. Es gab viele Intrigen auf politischer Ebene, aber du sagst auch, es gibt Geheimgesellschaften oder es gab Geheimgesellschaften.
Genau, da habe ich durch die Kritik, ich nehme gerne auch immer Kritik entgegen, habe ich meine These noch verschärft. Das ist noch nicht im Printbuch, wird aber im E-Book sein, aber jetzt erfahren Sie alle kostenlos sozusagen. Also es gibt eine Arbeit von Professor Michael E. Stone von 2017 in Oxford erschienen. Die heißt Secret Groups in Ancient Judaism. Da geht es auch um die Zeit von Jesus, dass da Geheimgesellschaften extrem wie sagt man, verbreitet waren. Und zwar, jetzt kommt das Wichtige, bei den Eliten. Und Jesus wollte dem breiten Volk diese Geheimnisse lehren. Der hat ja Fischer aufgenommen und so weiter. Damals, und das steht auch in dem Buch, waren diese Geheimnisse den Eliten vorbehalten und die haben es auch genutzt, aber zu bösen Zwecken. Also man kann diese Techniken zum Guten und zum Bösen anwenden. Und er wurde ja, Jesus wurde zum Tode verurteilt vom Sanhedrin. Das war der oberste jüdische Rat zu der Zeit. Und dann wurde er vom römischen Staat zum Tode verurteilt. Also warum waren die sich beide einig? Dazu muss man wissen, dass der römische Prokurator Valerius Gratus Kaiaphas zum Hohepriester Israels ernannt hat und zum Kopf des Sanhedrin. Das heißt, er wurde von Rom ernannt. Kaiser Tiberius wiederum ernannte Gratus zum Präfekt der Provinz Judäa. Und jetzt kommt's, Tiberius, der Kaiser, selbst war der Gründer einer Geheimgesellschaft, kann man sogar auf Wikipedia nachlesen, heißt, und die hieß Sodales Augustales. Es war also ein Kult. Wir haben das nicht, nennen das dann nicht Geheimgesellschaft, aber Kult, Sekte ist ja dasselbe. Und jetzt kommt der Hammer, dass es nämlich einen römischen Schriftsteller gibt, der über Tiberius berichtet hat, wie er sich auf Capri aufgehalten hat. Und der römische Schriftsteller Suetenus berichtet von sexuellen Perversionen einschließlich Kindesmissbrauch, von seiner Grausamkeit und Paranoia. Das heißt, damals schon haben es mit den Problemen zu tun, mit denen wir es heute zu tun haben. Und das ist jetzt eindeutig. Ja, Kaiaphas wurde eingesetzt. Die werden ja den Kaiaphas nicht eingesetzt haben, wenn der nicht selber Teil der Elite und einer Geheimgesellschaft gewesen wäre. Und diese Leute hat Jesus bekämpft und mit den Leuten haben wir es heute zu tun. Und die Nachfolger dieser Organisation sind die Freimaurer, die ja auch noch die Kabbala als Ideologie haben. Und auch das Ziel, soweit habe ich jetzt noch nicht gesagt, hatten wir, glaube ich, in einem anderen Interview, ja, eine Weltrepublik anstreben, ja, also eine Weltregierung. Und Jesus selber gesagt, nee, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also das genaue Gegenteil von dem, was diese Geheimgesellschaften damals wollten und heute wollen. Und deswegen sage ich, ich rette eigentlich das Christentum, indem ich sage, nein, also dieser alttestamentarische Gott war nicht der Gott von Jesus Christus und ist nicht der Gott von uns allen. Das heißt, wenn jetzt Christen noch nicht abgeschaltet haben, die es gehört haben, beschäftigt euch mit dem Christentum, mit dem wahren Christentum. Das wahre Christentum ist meiner Meinung nach das, was heute als christliche Mystiker, da gibt es ja einfach eintippen, christliche Mystiker, bei Wikipedia findet ihr eine Liste. Ich habe ironischerweise einen davon, Meister Eckhart, in meinem allerersten Buch zitiert, nicht wissend, dass ich wieder auf dieses Thema zurückkomme. Ja. Ja, mit dem kann man sich mal beschäftigen. Und eigentlich, das ist so ein bisschen auch mein Schluss, wenn in all diesen Religionen gibt es mystische Traditionen, also ich rede jetzt nicht von den bösen Geheimgesellschaften, sondern von den Geheimnissen des Universums, ja, also die diese Mysterien schon gelehrt haben. Und die gibt es in allen drei Religionen. Und da gäbe es auch keinen Grund mehr, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, weil diese Mysterien schon lehren, wie du eine persönliche Verbindung zu Gott aufbauen kannst. Da brauchst du keine Kirche, da brauchst du auch nicht den Kopf einschlagen, weil jeder kann an das glauben, woran er, so soll es ja sowieso sein, woran er will, versucht selber eine persönliche Verbindung zu Gott aufzubauen und es gibt keinen Grund mehr, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Das ist so ein bisschen mein positiver Ausblick.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt.
Ja, also ich denke, das war schon ein bisschen ein Erlösungssignal. Du hast ja im Buch ein Kapitel zur Erlösung, zum Erwachen drinnen. Das will ich natürlich jetzt auch nicht vorwegnehmen. Soweit bin ich auch im Buch noch nicht gekommen. Ich habe es nur im Inhaltsverzeichnis gesehen. Ich glaube, es ist tatsächlich der Bogen, den du hier gespannt hast, geht wieder mal in die Richtung, man muss sich mit den Dingen beschäftigen. Und wenn man sich beschäftigt hat, dann bekommt man gewisse Einsichten in Dinge. Und wenn du jetzt die Jesuslehre genannt hast, aber auch viele Naturreligionen und viele Menschen, die sich keiner Weltreligion zugehörig fühlen, haben ja gerade in den letzten Jahren das große Bedürfnis bekommen, da gibt's was Größeres. Wir sind nicht nur rationale Maschinen, wie Harari das sagt, sondern es gibt etwas Spirituelles in dieser Welt. Und alle Menschen, die ich kenne in meinem Umfeld, und da bin ich natürlich sehr glücklich, auch wenn mein Umfeld teilweise bis zu den Philippinen nur visuell geht oder über das Internet, alle Menschen wollen, dass es eine gedeihliche Zukunft gibt. Und zwar für alle Menschen und alle Völker auf dieser Erde, auch jene Völker mit eingeschlossen, die nicht immer die besten moralischen, religiösen Fundamente haben, die teilweise auch verbissen oder bösartig gegenüber anderen sind. Ich denke, jedes Geschöpf ist einfach ein Gedanke Gottes, wie Herder das schon gesagt hat. Jedes Volk ist ein Gedanke Gottes und jedes Lebewesen hat eine Daseinsberechtigung. Und so sollte man doch meines Erachtens, ich denke, da werden uns die Zuschauer weitestgehend auch zustimmen, man sollte doch ein Leben anstreben, das eben ein Nebeneinander und ein Miteinander möglich macht und nicht, wie es radikale Kreise auf allen Seiten immer wieder forcieren und vorantreiben, dass alles ein großes Hauen und Stechen ist, dass man sofort immer den Krieg als Mittel wählt, sondern dass es eben um Versöhnung gehen sollte. Und man weiß es auch im persönlichen, individuellen Streitgespräch. Irgendwann muss der Punkt kommen, wo man sich an einen Tisch setzt und Kompromisse eingeht. Und ansonsten bleibt es ein ewiger Konflikt, ein ewiger Kampf. Man kennt es aus den ewigen Scheidungsdramen oder aus den Kriegen zwischen Völkern, wo seit Jahrzehnten keine Ruhe einkehrt. Und jetzt komme ich endlich zu meiner Frage, die ich die ganze Zeit schon mitschiebe. Ja? Welche Bedeutung messt du denn dieser Kabbalelehre und den Zitaten aus dem Alten Testament, den messianischen Kreisen tatsächlich zu? Ich nehme jetzt einfach vorweg, wir akzeptieren, auch Markus Krall hat es ja in diesem Streitgespräch über Gaza, diesem sehr zivilisierten, kultivierten Streitgespräch, ja gezeigt und hat gesagt, ja, die verrückten Kreise gibt's auf allen Seiten. Aber wir können, ohne uns jetzt weit aus dem Fenster zu lehnen, als vorausgesetzt annehmen, dass es in Israel Kreise gibt, die hier sehr radikal an den alten Lehren, auch an den Zitaten, die du heute gebracht hast, festhalten, die nach wie vor sagen, ja, das alte geschriebene Wort ist unser Gesetz. Jetzt gibt's aber gerade sehr stark im Christentum in Europa viele Leute, die sich zur christlichen Lehre, zur Ethik, zur Moral bekennen und die sagen, aber was wörtlich im Neuen Testament, im Alten Testament, in der Bibel steht, das ist für mich nicht wichtig. Wichtig ist die Botschaft dahinter, wichtig ist eben die Nächstenliebe, wichtig ist, was wird uns gelehrt, das Vertrauen zu Gott. Und wie wichtig ist diese kleine Gruppe, die es wortwörtlich mit der Weltherrschaftsbestrebungen, mit den messianischen Stellen, wie wichtig ist diese Gruppe? Und letzter Halbsatz bei mir, viele meiner Interviewpartner, ich habe Markus Krall ja schon angesprochen, aber thematisiert auch Ernst Wolf oder Monika Donner, die sagen, schaut doch nicht, verbeißt euch doch nicht in irgendwelche mystischen, religiösen Themen. Die Big-Tech-Konzerne, der Geldadel, der hat mittlerweile alles übernommen und sie sind viel einflussreicher wie irgendwelche religiösen Kreise. Was sagst du da drauf? Was ist wirklich die Bedeutung für heute?
Also, das war jetzt ein bisschen lang, da waren verschiedene Punkte, aber ich fange am Schluss an. Es geht ausschließlich um diese spirituellen Dinge. Ich weise das gerade nach bei den Chefs der Tech-Konzerne, also jetzt nur ein Beispiel, dass Sam Altman, der jetzt in aller Munde gerade wieder ist, zu Recht, der KI, also die ChatGPT-KI da programmiert hat lassen, der hat offiziell gesagt, dass es ihm um Tikkun Olam geht. Das kann man, Sam Altman googeln und Tikkun Olam. Das kann man natürlich sagen, ja, der meint halt nur die Welt verbessern. Aber ich habe ganz genau hingeschaut. Ich habe bei Mark Zuckerberg genau hingeschaut, in welcher Bruderschaft er war. Wissen auch viele nicht, dass er in einer Bruderschaft war. Die habe ich mir ganz genau angeschaut. Ja. Und es geht ausschließlich um einen spirituellen Krieg gegen die Menschheit. Alles andere spielt nicht die geringste Rolle, außer, dass das natürlich Helfershelfer sind. Ja. Also zum Beispiel bei den Kriegen im Nahen Osten sagen dann immer so die Halbaufgewachten, niemand zu nahe, da geht's um Öl. Nein, da geht es überhaupt nicht um Öl. Öl ist das Schmiermittel, weil du ja Geld brauchst, um das alles zu finanzieren. Im Nahen Osten geht es um Israel bei all diesen Kriegen. Und um sich die Leute einzukaufen, sagt man denen, ja, da kannst du dann das Öl bekommen und so weiter. Genauso ist der Transhumanismus ist eine antigöttliche Bewegung, wo sich der Mensch selber zum Gott erhebt. Das ist aber ja spirituell, das ist ja ein religiöses Thema, wenn sich die Transhumanisten selber zum Gott, Luzifer, da gehe ich eigentlich in meinem nächsten Buch noch genauer darauf ein, wie das eigentlich gemeint war, aber jedenfalls das Luziferische, dass der Mensch sich selbst zu Gott erhebt und mit der Maschine verbindet. Auch der Yuval Harari hat die jüdische Lehre ganz genau studiert, ist inzwischen Atheist offiziell, aber letztendlich, der Atheismus ist ja auch nur ein Glaube. Und natürlich gibt es dann diese die Leute innerhalb, die nicht oben an der Pyramide sind, die sagen, ja, also wir wollen halt gerne Leute überwachen und sind halt totalitär. Aber diese Geheimgesellschaften, wie der Name schon sagt, sind ja geheim und an der obersten Spitze ist es ein rein spiritueller Krieg und zwar gegen die Mächte des Bösen. Da kann man dann mal noch eine andere Sendung machen, die Archonten. Also es gibt in der spirituellen Welt nicht nur gute Kräfte, sondern auch böse Kräfte. Und genau dieser, alles andere ist völlig unwichtiger Quatsch. Und du merkst es, du hast jetzt bestimmte Leute angesprochen, die ich gar nicht, wo ich nicht weiß, was sie wissen. Es ist genau umgedreht, wie diese Leute sagen. Das sind Nebensächlichkeiten. Es geht um diesen spirituellen Krieg. Und wenn man das nicht versteht, dann weiß man auch nicht, worum es wirklich geht. Das ist alles Nebengemüse, ja. Rechts gegen links, ein bisschen mehr Roboter oder weniger, ein bisschen mehr Internet oder weniger. Es ist ein spiritueller Krieg und nichts anderes. Der hat vor über 2000 Jahren begonnen. Und man muss sich ja nur mal anschauen, was ich jetzt hier alles an Zitaten um die Ohren gehauen habe. Und niemand spricht darüber. Das ist ja nicht so, weil es unwichtig ist, sondern es ist so, weil es wichtig ist. Das kennen wir ja von den Mainstream-Medien, dass sie über das Wichtige eben nicht sprechen.
Du hast, was für mich noch eine wichtige Differenzierung in diesem Gespräch ist, du hast ja im Vorfeld, wir sind ja schon länger zu diesem heiklen Thema im Kontakt, ja, und du hast ja im Vorfeld auch mehrfach gesagt, dass dass man eben nicht die Christen, die Moslems und die Juden in einen Topf schmeißen kann, sondern dass es eben Kreise gibt, die das sehr extrem betreiben, die eben das auch voranbringen wollen, dass sie mächtige Netzwerke, du hast jetzt nur ein paar Auszüge aus den Big Tech-Konzernen genannt, aber dass die einfachen jüdischen Bürger, dass die ja den Nachteil auch dessen auslöffeln müssen und kosten müssen. Beispielsweise der Krieg jetzt in Israel, in Palästina, in Gaza, der wirkt sich ja sehr negativ beispielsweise auf die europäischen Juden aus, in den einfachen Gemeinden. Denn die bekommen ja jetzt Probleme, auch durch die muslimische Einwanderung in Europa und so. Also für dich ist es ja eben, und das hast du im Buch, das Kapitel habe ich gelesen, ausgeführt, dass es ja eben genau kein Antisemitismus ist, diese kleine Gruppe an Verschwörern sozusagen anzusprechen.
Genau, also das ist ganz wichtig. Es ist noch schlimmer, als du gesagt hast. Die jüdische Bevölkerung soll nach deren Plänen am meisten leiden. Und da gibt es auch eine Stelle im Alten Testament, dass also erst sollen ja nach deren Vorstellungen alle Juden nach Israel gehen und dann sollen 2/3 der israelischen Bevölkerung sterben. Das ist eine Interpretation, eine andere Interpretation ist 2/3 der Weltbevölkerung. Aber ganz besonders die jüdische Bevölkerung, die ist am meisten von diesem ganzen Endzeitszenario betroffen. Am Ende sollen nur die Guten, ja, die sich an all diese Regeln halten, übrig bleiben. Und natürlich kommt es auch zu Antisemitismus durch das, was da in Israel gerade passiert. Das ist ja, ich meine, also erstens werden die radikale Moslems nach Europa vertrieben und greifen dort Juden an. Und dann kommt es natürlich auch dadurch, durch das, was sie da im Gaza machen, gibt es auch Leute, die dann sagen, die das dann auf alle Juden übertragen, was ja totaler Quatsch ist, weil die sowieso mehrheitlich, die sind in Amerika mehrheitlich links und eher gegen den Netanyahu. Ein gutes Beispiel noch zum Schluss habe ich auch in meinem Buch drin. Es hat eine größere Anzahl an Juden den Irakkrieg abgelehnt als der Durchschnitt der amerikanischen Bevölkerung. Und der Irakkrieg wurde ganz klar für Israel geführt. Da gibt es gar keinen Zweifel. Aber die jüdische Bevölkerung in Amerika hat den mehrheitlich abgelehnt. Also natürlich, also das gilt aber für alle. Das gilt für die jüdische Bevölkerung, für die christliche und für die muslimische Bevölkerung. Die sind alle Opfer in diesem Spiel. Die werden von ihren eigenen Eliten verheizt, wie es ja quasi, ja, wie man jetzt sieht, auch in Deutschland und in jedem Land. Die einfache Bevölkerung, die leidet unter diesen Politiken und ja, in dem Fall, das schreibe ich sogar ganz am Anfang des Buches, die jüdische Bevölkerung nach deren Plänen am meisten, ja. Und deswegen hoffe ich ja auch, dass es aus allen Bevölkerungsgruppen Leute gibt, die das Buch lesen. Man muss auch sagen, dass am ehesten erwarte ich, dass ich über das Buch mit dem Rabbi diskutieren kann, weil die sehr generell sehr, das hat ja auch der Markus Geil gesagt, sehr diskussionsfreudig ist. Die Diskussion ist ja auch im Talmud angelegt, wobei er dabei verschwiegen hat, dass manche Sachen nicht, also nicht aus einer Dialektik raus entstehen, aber egal. Ich erwarte mir am ehesten, dass aus dieser, also ich werde den mal anschreiben, den Yehuda Teichtal, ja, aber ich glaube nicht, dass der antwortet. Aber ich kann mir am ehesten, ich habe ja auch andere internationale Diskussionen gesehen zu den Themen und am ehesten findest du mal so einen Rabbi, der darüber diskutiert, weil die, ja, der versucht es halt irgendwie zu verteidigen. Aber auf jeden Fall die breite Bevölkerung, die jüdische, die ist davon noch negativer wahrscheinlich prozentual betroffen als wir.
Also im Endeffekt das gleiche System überall. Eine Ursula von der Leyen dient nicht den Europäern, sondern der EU-Diktatur und wiederum radikale zionistische Kräfte dienen gewissen Stellen und messianischen Ausrichtungen und
Ganz kurz noch, Stefan, das
weniger.
möchte ich nochmal sagen, das sind 0,01% der Bevölkerung, ja. Die Rothschilds, die Soros und so weiter, das sind 0,01% der Bevölkerung, das dann auf alle zu übertragen, das ist ja vollkommen bescheuert. Das ist nicht nur unmoralisch, das ist bescheuert.
Das ist nochmal eine nötige Klarstellung zum Schluss dieses Interviews. Es wird wieder polarisieren. Es wird die Leute vielfach aufregen. Es wird sie aber hoffentlich auch vielfach anregen. Und ich hoffe, dass als Ergebnis dieses Interviews, dieses Gesprächs auch tatsächlich dann eine spirituelle Diskussion in weiterer Folge mit dir zustande kommt, dass sich eben Christen melden, dass sich aus allen Bereichen, Rabbiner hast du angesprochen, um hier einfach weiter klarzustellen, denn ich denke, ein klärendes Gespräch und eine Klarstellung wäre tatsächlich hilfreich, dass jemand sagt, ja, wir vertreten alles das, aber wir sehen dieses und jenes ganz anders. Ja, wir sehen es heute anders. Das wäre einfach wichtig. In deinen Recherchen hast du entsprechende Stellen ja nicht gefunden, bei diesen Klarstellungen. Und deswegen haben wir dieses Thema heute auch in diese Richtung vertieft, denn wir sind auch der Meinung, dass es vermintes Gebiet bleiben soll. Und Charlie Kirk, um hier nochmal den Bogen zu bringen, hatte gewisse Themen bereits auf dem Schirm und hatte angekündigt, da reinzugehen. Und er hat es nicht
Ja,
getan und er
das vielleicht
wurde vorher ausgeschaltet, von wem auch immer.
Entschuldige, das hat die Candace Owens auch gesagt, dass sie eine spirituelle Transformation durchgemacht hat. Und ich glaube, der ist vielleicht ist nicht genau dem, was ich sage, weil die Candace Owens ist ja auch katholisch, die hat es ja auch nicht ganz kapiert. Aber dieses Thema, grundsätzlich, dem war er, glaube ich, schon auf der Spur.
Das werden wir wahrscheinlich nicht so schnell erfahren, aber viele Kollegen von ihm in den USA haben ja Candace Owens beispielsweise ganz klar gesagt, wir werden nicht aufhören, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Und nachdem sie sehr nahe dran sind und auch seine Frau sehr kooperativ erscheint, kann man davon ausgehen, dass man da in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges zu sehen und zu hören bekommt. Wir werden für Sie dranbleiben bei Auf 1. Wir werden auch weiterhin die heißen Eisen anpacken und wir werden kontroverse Themen journalistisch besprechen und diskutieren, so wie Sie das in den öffentlich-rechtlichen und in den Konzernmedien absichtlich nicht sehen und nicht hören. Aber ich denke, eine aufgeklärte Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft benötigt einfach kontroverse Diskussionen für und wider. Alle Argumente müssen auf einen Tisch und dann entsteht eben in der verbalen Auseinandersetzung und im Diskurs entsteht dann etwas, was in Richtung Wahrheit geht. Und wenn man immer nur eine Seite zudeckt, wenn man immer eine Seite vertuscht, dann darf sich diese Seite auch nicht wundern, wenn es da und dort Unschärfen in der Recherche gibt, weil eben alles vertuscht und verdeckt wird, wenn es da und dort dann auch Zuspitzungen gibt, die vielleicht gar nicht so richtig sind, aber weil wir nur das aufdecken können, was sie mit aller Gewalt versuchen zuzudecken. Oliver Janich, an dieser Stelle danke für deine Forschung und danke für dieses Gespräch, das wir heute führen konnten. Ich wünsche dir in der Zwischenzeit alles Gute.
Vielen Dank und zieh den Panzer an.
Der ist immer drunter an, auch wenn er im Zweifel nichts hilft, wie wir gesehen haben. Aber wir bleiben dran, wir lassen uns nicht einschüchtern. Wenn Sie das gut finden, dann unterstützen Sie uns mit einem Einkauf im Auf einen Job. Heute ganz speziell in der Empfehlung dieses Buch, Das offene Geheimnis von Oliver Janich, aber auch viele andere Artikel. Oder unterstützen Sie uns über die Spendenmöglichkeiten, die noch möglich sind. PayPal geht beispielsweise noch, Kreditkarte, Bankeinzug, weil wir haben jetzt seit Monaten kein aktives und stabiles Spendenkonto. Mittlerweile sind es über 15 Bankkonten. Die letzten in Belgien oder in Großbritannien oder in Italien haben wir Ihnen gar nicht mehr öffentlich kommuniziert. Wir haben über 15 Bankkonten mittlerweile gekündigt bekommen, aber wir sind an einer stabilen Lösung dran und ich hoffe, dass ich im Oktober endlich wieder eine Erfolgsmeldung senden kann. Bis dahin, danke für Ihre Unterstützung. Teilen Sie dieses Video, verbreiten Sie es weiter. Wir haben kein Problem damit, wenn Sie es ganz runterladen, auf YouTube laden, auf X hochladen, auf Telegram. Wir machen hier keine Urheberrechtsklagen, wie das andere Medien aktuell bei uns versuchen. Wir wollen, dass es Verbreitung findet. Uns geht es um den Inhalt. Alles Gute bis Ihnen, bis zum nächsten Mal bei Auf 1.